Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Guten Tag, willkommen mitten im Wochenende und zu Gast in unserer Sendung. Heute ist ein Mann, bei dem man im ersten Moment denken könnte, ja, warum haben die den eigentlich eingeladen da im HR1 Talk? Der Mann ist Schuhmacher. Mindestens einen von dieser Zunft kennen Sie wahrscheinlich auch. Der Mann, der heute zu Gast ist, ist aber eben was ganz Besonderes, weil er der Chef des ältesten noch aktiven Schuherzeugers Europas ist. Der Wiener Markus Scheer ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie sind Schuhmacher in 7. Generation, führen das Familienunternehmen. Wir müssen erstmal eins für mich bitte klären. Sie sind Schuhmachermeister und der Mann bei mir in der Straße ist es auch. Der Mann bei mir in der Straße, zu dem bringe ich meine Schuhe, wenn sie gemacht werden müssen, weil sie heile sein müssen. Zu Ihnen kommen Leute, weil Schuhe gemacht werden. Können Sie beide, also der Mann in meiner Straße, das, was Sie können und umgekehrt?
Wir sind ein bisschen in einem eng verwandten Gewerbe unterwegs. Der eine ist eben zuständig für eine Instandhaltung und ich sehe vorerst nur Ihren Fuß. Ich muss mir ja erst da rundherum alles bauen und das ist ein schon weitaus komplexerer Vorgang dann als Dinge instand halten.
Was bedeutet denn bauen?
Bauen heißt, dass wir eigentlich ein Werk vollbringen, indem wir eine Form, die einfach ihren Fuß nach innen abbildet und auch natürlich nach außen eine Abbildung darstellen muss, aus Holz schnitzen. Das ist die Grundvoraussetzung, weil ohne dem Modell oder Leisten, wie wir es nennen, lässt sich kein Schuh bauen.
Mhm. Wir reden über das, was da unten passiert, über die Schuhe in den nächsten 2 Stunden. Markus Scheer, Österreicher in 7. Generation, Schuhmachermeister im Familienbetrieb in Wien. Der Fuß weiß alles, heißt das Buch, das er geschrieben hat. Auch über das werden wir reden. Bis 12, hier im HR1 Talk. Schön, dass Sie da sind.
HR1. Genau meins.
Der Talk in HR1 mit dem Schuhmachermeister Markus Scheer. Als ich mich auf Sie vorbereitet habe, habe ich natürlich bei dem Menschen, wo ich meine Schuhe hinbringe, mal ganz genau über den Tresen geguckt. Da war nichts mit orthopädisch irgendwie so ausgewiesen. Das ist ein Schuhmachermeister. Sie sind orthopädischer Schuhmachermeister. Was können Sie denn ganz besonders gut?
Der Orthopäde ist einfach medizinisch fundamentaler ausgebildet als der Schuhmacher, wobei der genauso ohne Orthopädie nicht sehr weit kommen wird, weil ein Schuh, der nicht den anatomischen Begebenheiten genau angepasst ist, der wird nie ein guter Schuh sein. Bei uns ist es so, dass wir da hier einfach ein ganz großes Augenmerk dahin legen, weil der richtig gebaute Schuh tatsächlich wirklich ein Leben verändern kann. Und wenn ein Fuß mehr Unterstützung braucht, dann ist es einfach fantastisch, wenn man ihm helfen kann. Und dazu braucht man eine sehr, sehr fundamentale Ausbildung, weil da so viel zusammengehört. Also man betrachtet ja nicht als Orthopäde jetzt nur den Fuß alleine, sondern ja den gesamten Körper.
6 Generationen vor Ihnen sind Schuhmacher gewesen. Sie sind mit 19 in dieses Familiengeschäft Scheer eingestiegen. Sind Sie eingestiegen aus traditionellem Bewusstsein? Ich habe eine tolle Familie und ich muss das weiterführen. Oder war da Leidenschaft?
Ein bisschen was von allem. Ich wurde ja von meinem Großvater, weil er diese 6. Generation eben ein bisschen ausgefallen war, weil meine Tante nicht schlussendlich dort geblieben ist, wurde ich von meinem Großvater natürlich ein bisschen gesucht und gelockt. Ich war definitiv die letzte Hoffnung.
Die Tante, also die Schwester Ihrer Mutter?
Die Schwester meiner Mutter war 10 Jahre lang im Haus, war Meister und alles, hätte es übernehmen sollen, hat einen Auslandsösterreicher geheiratet und hat aufgehört und ist ins Ausland gegangen.
Und damit hatte Ihr Großvater große Fragezeichen.
Hat dann das wieder zurückgenommen und ganz zusammengeschrumpft und eher sozusagen ans Auslaufen gedacht. Und ich war noch zu jung damals und war so eine leise Hoffnung hinten dran. Und er hat es geschafft, mir immer wieder mit kleinen Lockrufen das schmackhaft zu machen. Ich bin nach der Schule gekommen und sage, ich habe da jemand, so eine Kleinigkeit zu nähen, magst du das nicht gleich machen oder so, gegen ein kleines Taschengeld und so. Habe ich gesagt, finde ich cool, ja, das mache ich sofort, ein bisschen Taschengeld verdienen und so. Zur Leidenschaft wird sowas erst, wenn man anfängt, das zu verstehen. Und das dauert dann doch viele Jahre Übung, bis man tatsächlich verstanden hat, was man da wirklich tut. Dann entsteht ja eigentlich wirklich so eine tiefe Leidenschaft erst.
Mhm. Was war Großvater für ein Lehrmeister?
Ein harter Knochen, definitiv die harte Schule an Lehrer. Bei einem Meister, der auch noch gleichzeitig verwandt ist, ist natürlich immer die Schwierigkeit, wie trennt man das eine und das andere. Das war schon relativ schwierig. Aber was ich von ihm auf jeden Fall am meisten geschätzt habe, ist, er war ein extrem unbestechlicher Mensch. Er war ganz überzeugt von den Dingen, die für ihn ganz sicher waren.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn er sich ganz sicher war, dass eine bestimmte Schuhform für einen Kunden die richtige ist, war er absolut unverhandelbar in diesen Dingen. Und das Zweite eben auch diese nachhaltige Sparsamkeit, das hat mir einfach wahnsinnig imponiert. Natürlich eine Kriegsgeneration, also war dem natürlich in die Wiege gelegt, also zwangsläufig, aber ist für junge Leute heute wahnsinnig hilfreich, weil man das so ja irgendwie nicht mehr lebt, dass man eigentlich sparsam auch recht gut zurechtkommt.
Der Job, den Sie haben, was ist das für einer? Was ist das für ein Beruf? Ist das ein kreativer? Ist das eher ein handwerklicher?
Ich würde sagen, ein ganz lebendiger. Also einer, der sicher alle Facetten des Lebens widerspiegelt. Das haben Handwerke insgesamt gemeint, dass sie stellvertretend für Leben einfach steht. Und in diesem Gesamtpaket ist einfach alles drinnen. Von unglaublichem Glücksgefühl, natürlich von großer Freude, mit Menschen zu arbeiten. Ohne dem macht es relativ wenig Sinn. Man kommt den Leuten sehr, sehr nahe. Natürlich auch den Befindlichkeiten und Geheimnissen der Menschen relativ nahe. Speziell, wenn man mit Füßen zu tun hat. Und es hat auch was ganz Bitteres, weil natürlich Handwerk ganz viel natürlich auch mit Scheitern zu tun hat. Man wird ja auch nur gut, indem man ganz viel und oft scheitert und weitermacht. Also der Handwerk ist nicht nur eine gute Schule fürs Leben, sondern einfach ein schönes Leben.
Markus Scheer ist Schuhmachermeister in siebter Generation aus Wien. Er ist zu Gast heute Vormittag bei uns im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
HR1 ist hier, der Talk am Sonntag mit Markus Scheer, Schuhmachermeister aus Wien. Und dort führt er das Familiengeschäft in siebter Generation. Herr Scheer, einen Schuh, den probiere ich an. Dann drückt man vorn so auf die Spitze, so, wie weit bist denn du, hat Vater früher immer gefragt. Sag mal, wo du bist. Die müssen eingelaufen werden, die müssen sich anpassen. Mein neuer Schuh macht Blasen und Schmerzen. Was tun wir unseren Füßen an?
Ja, das ist mir auch ein kleines Rätsel. Wir haben irgendwie völlig vergessen, dass das ein unglaublich sensibler, sehr komplexer und sehr aufgabenreicher Körperteil ist. Und irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssen immer einfach irgendwas umschnallen und er muss grundsätzlich ja funktionieren. Also das haben wir nicht ganz verstanden, dass das eigentlich die falsche Herangehensweise ist. Die Erklärung, warum tut man sich das an, dass man da sich unten Schmerzen antut, die Frage gebe ich lieber zurück und frage, warum denn?
Weil es so gelernt ist und weil es normal ist und weil wir gleich mal drüber sprechen können, wie Sie an Ihren Schuh herangehen. Aber bleiben wir mal bei diesen 99%, zu denen ich mich dazu zähle. Worauf muss ich denn achten, wenn ich in ein Geschäft gehe, wo 300 Paar Schuhe stehen und ich wähle mir ein Paar aus?
Es gibt grundsätzlich immer das Thema von natürlich Passform. Weil wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe, dann kann ich ja nur hoffen, dass ich irgendeine Norm an Marke oder Schuh bekomme, die irgendwie ungefähr meinem eigenen Fuß entspricht. Das heißt, da muss ich mich ein bisschen durchkämpfen. Diese Norm muss ich mir einfach suchen. Und dann kann ich natürlich noch ein bisschen darauf achten, dass ich irgendwie, weiß nicht, möglichst natürliche Materialien zum Beispiel bekomme oder dass der Schuh irgendwie wenigstens so solide zusammengebaut ist, dass er nicht aus 100% Klebstoffen besteht, damit er einfach auch ein bisschen eine Haltbarkeit bringt. Weil das, was wir ja schon alle, also wenn wir in ein Geschäft gehen, ja wissen, ist, je länger wir den behalten, wird es ja eigentlich besser. Jetzt haben wir heute immer das Problem, dass wenn er dann gerade mal angenehm wird, zerfällt er uns schon unter den Füßen wiederum. Also auf diese Dinge sollte man dann schon achten, dass man auch auf die Bauart, auf die Haltbarkeit, auf die Materialien, das sind die Dinge fernab der Passform.
Ich kann mich daran erinnern, mein Vater war bei mir zu Hause derjenige, der immer auf die Schuhe geguckt hat und gesagt hat, passt der da noch rein? Sind die womöglich schon so klein? Gibt es die auch mit Riemchen, dass die nicht schlappen, selbst im Sommer? Was würden Sie, wenn Sie dürften, Menschen verbieten? Also ich habe bei mir zu Hause Sneakers, ich habe Schnürer, ich habe was mit Klettverschluss, es gibt Chucks, es gibt Flipflops. Wo sagen Sie als Experte, spinnst du?
Hab da grundsätzlich kein Tabu. Wenn Schuh und Fuß so halbwegs zusammenpassen und man einfach mit einem möglichst natürlichen Gangbild weiter vorankommt und es eben zum Beispiel keine giftigen Materialien am Fuß sind, dann würde ich jetzt immer sagen, ist grundsätzlich aus meiner Sicht da kein Tabu. Dass ich in einer Großstadt zum Beispiel, wo auch sehr viel Feinstaub zum Beispiel und Lösungsmittel und all möglichen Dinge bodennah unterwegs sind mit Flipflops, wahrscheinlich dem Fuß an sich schon nichts Gutes tue, davon kann man ausgehen. Und wenn jetzt der Fuß einer ist, der einfach schon in diverser Form gesenkt ist, sei es irgendwie ein Plattfuß oder sowas ist, dann ist klar, dass der Flipflop einfach grundsätzlich das falsche Material am Fuß ist. Aber außerhalb sozusagen diese Einschränkungen würde ich jetzt auch nicht jetzt päpstlicher sein als der Papst.
Jetzt sagen doch aber so viele Menschen, barfuß laufen ist so gesund. Wenn ich jetzt einfach nur diese Sohle da noch drunter habe, mit diesem kleinen Riemchen zwischen dem großen und dem zweiten Onkel dadurch, ist das nicht barfuß ähnliches Laufen?
Genau. Wenn ich jetzt auf ausschließlich harten Boden gehe, macht es jetzt keinen Sinn, mir unten unter die Sohle was drauf zu schnallen, was zum Beispiel keine Dämpfung und gar nichts hat. Das heißt, man muss schon wissen, wann man was am besten machen kann. Und Barfußlaufen ist nun mal am besten auf einem wunderbaren weichen Moosboden oder im Brandungssand zum Beispiel. Das ist einfach ein idealer Punkt, wo man barfuß geht. Oder zu Hause, wenn man nicht ausschließlich nur auf harten Böden unterwegs ist, dann tut man dem Fuß was Gutes. Aber grundsätzlich geht es darum, ja eben zu schauen, dass der Fuß in seiner Funktionalität fit bleibt. Und da ist zum Beispiel das Laufen jetzt in einer Stadt oder in einem normalen Alltags Bedarf braucht ein anderes Schuhwerk als barfuß. Also man tut da dem Fuß nichts Gutes, wenn man da barfuß unterwegs ist.
Der HR1 Talk mit Markus Schier.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Talk mit Markus Scheer, der Mann ist Schuhmachermeister, er führt das Familiengeschäft, das über 200 Jahre alt ist in Wien. Die Maschinen, die dort stehen, also ich habe sie, bevor wir uns getroffen haben, auch mal in ihrer Werkstatt gesehen. Diese Maschinen, die da stehen, kann das sein, dass die auch 200 Jahre alt sind?
Bis zu, ja.
Und ich habe sie auch angerufen und auf der Telefonwarteschleife ist wirklich dieses Nähmaschinenkonzert drauf. Wann, in welcher Situation erleben Sie dieses Konzert?
Für mich sind das die Alltagsgeräusche. Also Handwerk hat ja weit mehr anzubieten, eben als jetzt nur ein Produkt zu erzeugen. Da hat er ganz, ganz viel mit Gerüchen zu tun eben und vor allem wunderbar mit Geräuschen. Es gibt kaum was Beruhigenderes als dieses leise Surren, dieser Takt einer Nähmaschine. Das ist ja noch in ganz vielen unserer Köpfen drinnen, irgendwie so die Nähmaschine von der Großmutter oder diese Dinge. Also das hat was ganz Behagliches, Beruhigendes, Vertrauensvolles. Und für mich ist das sehr musikähnlich. Also das ist ohne weiteres vergleichbar. Und auch in unseren Wochenrhythmen, wie wir eben auch unsere Produkte bauen, ist es so, dass wirklich da diverse Tage einfach in ihrer Akustik ganz eindeutige Präferenzen haben. Da gibt es Tage, da wird viel gehämmert, da gibt es Tage, da wird viel mit diesen Nähmaschinen gearbeitet und ein bisschen was ist eben in der Warteschleife gelandet, ja, um es nach außen zu transportieren.
Man muss sie quasi mal nachts anrufen, um das mal zu hören, wenn sie nicht da sind. Ja. Sie geben dem sogar einen Ein-Eintel- oder einen Dreiviertel- oder einen Viervierteltakt in Ihrem Buch. Gibt es da echt so ein Konzert bei Ihnen?
Die Beschreibung, warum wir das auch eben nach außen tragen, ist, dass es unglaublichen Charme hat, einfach mit technischen Geräten zu arbeiten, die einfach aufgrund ihrer Genialität schon fantastisch sind und auch wahnsinnig ewig halten. Und wir haben da wirklich eine Reparaturnähmaschine, die einen Dreivierteltakt hat, was technisch an sich ein bisschen verrückt ist, aber natürlich wunderbar für eine Wiener Geschichte. Und die ist so ein Star, ein kleiner. Ja. Und das so ein bisschen Walzertakt beim Schuhmachen ist dann schon recht nett.
Ihr erster Musikwunsch kommt von Michael Jackson, Dirty Diana. Wieso, weshalb, warum? Also ich hätte gedacht, dass Sie jetzt sagen, ich möchte Falco hören.
Eben genau deswegen nicht.
Warum
das war eine Überraschung.
Warum gefällt Ihnen der Song?
Wie ein Kind war und wie der da war, war das einfach ein wahnsinnig starkes Ding. Ja, das war einfach unglaublich imposant, dass man so ein Musikstück schreibt. Und es war irgendwie so kraftvoll. Der ist mir einfach in den Sinn gekommen. Ja.
Dann gibt es für Markus Scheer jetzt Dirty Diana von Michael Jackson. Ich heiße Marco Schreier. Schönen Sonntag Ihnen. Markus Scheer ist Schuhmachermeister in der siebten Generation. Der besucht uns heute hier im HR1 Talk. Und wir haben gerade über die Schuhe von der Stange, ich nenne es mal so, haben wir gesprochen. Reden wir jetzt mal über Ihre Schuhe, über diese Geschichte, wenn ich mit meinem Fuß zu Ihnen komme. Wie fangen Sie an?
Ich habe einen ganz pragmatischen, für mich ganz logischen Zugang. Ich habe ja oft die Gelegenheit, die Personen einfach kennenzulernen. Und ich handle mich dann Stück für Stück an diese Person heran. Und am Ende steht natürlich dieses Vermessen oder wie wir sagen, das Verstehen des Fußes. Weil einen Fuß zu vermessen ist relativ leicht. Das könnte man auch mit ganz großartigen technischen Hilfsmitteln heutzutage machen. Einen Fuß zu verstehen, das bedarf viel mehr, weil jeder einzelne Fuß so wahnsinnig speziell ist, unglaublich speziell mit seinen Füßen auch verbandelt ist, wie wir sagen in Wien. Da gehört eine unglaublich komplexe Herangehensweise heran.
Ein absolutes Vertrauen. Also ich zeige ja nicht jedem meine nackten Füße. Was für eine Schwelle erleben Sie da mitunter auch, dass jemand gerne ein paar maßgeschneiderte Schuhe haben möchte, aber dieser erste Moment, wo Sie die Füße nicht nur sehen, sondern auch fühlen müssen, ist dann doch sicher sehr speziell.
Ist braucht tatsächlich Überwindung. Es geht ja im Grunde darum, dass ich als Gegenüber einfach so respektvoll mit dieser Situation umgehe, dass ich es keinesfalls unangenehm mache. Weil der Unterschied ja bei uns ist ja, dass die Leute nicht aus einer Not kommen, wie wenn sie zu einem Arzt gehen würden und sagen, ich komme jetzt nur, weil ich Schmerzen habe, sondern die kommen ja wirklich mit einem großen Wunsch, mit einer großen Hoffnung. Und es braucht in dieser Art und Weise, dieses Starts der Beziehung, einfach ein ganz, ganz feines Gefühl, um da auch gut in die Sache hineinzukommen. Ich habe nur 20 Minuten zum Beispiel.
20 Minuten Fuß anschauend vermessen. Was passiert dann?
Komme ich insgesamt vielleicht auf 40 Minuten oder so. Aber ich muss in dieser kurzen Form alles, was diese Persönlichkeit in diesem Moment für mich hergeben kann. Und ich muss sozusagen die Bühne so angenehm wie möglich bereiten, damit ich möglichst viel bekomme in diesen 40 Minuten für diese Persönlichkeit. Das muss ich alles aufsaugen können wie ein Schwamm.
Was passiert dann, wenn Sie diesen Schwamm voll haben?
Dann versuche ich ihn also ganz massiv abzuspeichern, weil ich gehe direkt im Anschluss an diesen Termin, an das Schnitzen dieser Form. Das ist im Grunde ein sehr handwerklicher, sehr, sehr grober, weil natürlich mit Holz viel und mit Schnitzen, wirklich in großen Reifmessern und Raspeln, also wirklich ein sehr brachialer Vorgang.
Sie schnitzen den Fuß, den Leisten?
Ich schnitze den danach eben sozusagen diesen Fuß, bilde ich sozusagen dann in dieser Leistenform ab. Aber dieser Vorgang sozusagen ist einer, der für mich, wo ich sozusagen in völliger Zurückgezogenheit das mache. Und ich mache das immer direkt im Anschluss, wo ich einfach noch im Verarbeiten der ganzen Eindrücke, die da auf mich hereingeprasselt sind, bin. Dort bin ich dann definitiv am besten im Leistenform bauen.
Wie häufig muss ich zu Ihnen kommen, bis dieser Leisten, diese Kopie meines Fußes so gut ist, dass Sie einen Schuh daraus machen können für mich?
Das Geniale in dieser Form ist ja nicht nur, dass der Fuß nach innen aus gesundheitlichen oder orthopädischen Gründen sozusagen fantastisch sein muss. Also der Fuß muss behandelt werden, wie wenn der jetzt in der Wiese auf Wolken laufen würde. Diese gleiche Form kümmert sich auch noch darum, dass das nach außen eine sozusagen Darstellung eines Fußes und einer Persönlichkeit im Grunde schafft, die nachher wie eine Skulptur ausschaut. Ja? Sozusagen wie ein unbesiegbarer Ritter oder so. Das wünschen sich Männer ganz heimlich immer, dass sie ausschauen wie sozusagen vom Unrunterschmeißbar, wie wir gesagt haben. Nein, aber das ist sozusagen im Männerinstinkt ganz fest verankert. Ja? Der Mann möchte irgendwie dastehen und unbesiegbar sein. Und das alles in eine Form zu packen, ist im Grunde das Geniale. Dass eine und die gleiche Form nach innen eine völlig andere Funktion hat wie nach außen. Und das muss gelingen bei dem Ganzen. Erst dann starten wir, indem wir dann zum Beispiel einen Prototypen bauen. Das heißt, bei unserem zweiten Treffen wird der sogenannte Probeschuh probiert.
Was kostet so ein paar Schuhe?
Naja, 70 Stunden Arbeit.
Heißt in Euros?
Kann man sich ausrechnen, wenn man einen durchschnittlichen Handwerkerlohn nimmt. Wir sind es halt alle nicht gewohnt, dass wir für einen Körperteil wie diesen einfach viel investieren, ja, damit der gesund bleibt und damit er funktioniert. Also es ist im Grunde eine Rechnung aus Meisterstunden mal einem ganz simplen Stundensatz.
Wie viele dieser Schuhe können Sie im Jahr produzieren?
40 Stunden brauchen wir für ein normales Paar, 70 Stunden brauchen wir für ein erstes Paar zum Beispiel. Also im Grunde ist es so, dass man sagt, dass einfach man ein Paar pro Woche kann ein Schuhmacher bauen. Und dieser Umstand, dass bei uns Individualisierung das höchste Gut ist, bedeutet, dass wir insgesamt einfach eine Limitierung haben. Das heißt, wenn die Werkstatt voll besetzt ist, können wir 300 Paar Schuhe im Jahr bauen.
Der Mann für diesen personalisierten Schuh ist zu Gast heute im HR1 Talk, Markus Scheer. Markus Scheer ist mein Gast heute, der Talk in HR1 am Sonntagvormittag. Und nun werden viele, die unsere Sendung regelmäßig hören, Herr Scheer, sagen, jetzt kommt's. Und weil Sie uns in Wien ja wahrscheinlich eher nicht hören, sage ich Ihnen, jetzt kommt's, die akustische Überraschung. Ich habe jemanden für Sie am Telefon. Hallo in die Telefonleitung.
Hallo.
Erkennen Sie ihn schon am Hallo oder soll er weiterreden?
Kann das sein, dass das Peter Rigaud ist?
Ja, das ist tatsächlich richtig. Sie sind nicht nur ein guter Fußerkenner, sondern auch Stimmenerkenner. Peter Rigaud ist das, der Fotograf. Guten Tag.
Guten Tag in die Runde. Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch. Um Sie ganz kurz vorzustellen, alle diejenigen, die die Vogue, die Vanity Fair, den Stern, des SZ-Magazin nur angucken und lesen und nicht unten rechts oder links auch noch ihren Namen finden. Fotograf und der Mann, der auch für dieses Buch, Der Fuß weiß alles, sehr viele Fotos gemacht hat. Lieber Herr Rigaud, er sitzt mir gegenüber und strahlt.
Ein bisschen überrascht.
Ja, freut mich.
Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie denn als Fotograf mit dem Mann, der Schuhmachermeister in Wien ist, zusammengekommen? Wie war Ihre erste Begegnung?
Ja, ich schätze jetzt mal, dass es so 10, 15 Jahre her gewesen sein muss. Und ich habe einen sehr lieben Kollegen beim Stern. Er sagt, du, ich habe da einen Tipp bekommen, da gibt es in Wien ganz einen tollen Schuhmacher. Das ist sozusagen das Großartigste auf der Welt. Der macht Schuhe, die werden angepasst. Und er würde sich gerne sowas anpassen lassen. Ist zu seinem Chefredakteur gegangen, der hat gesagt, bist du verrückt, das kannst du nicht machen. Er hat es trotzdem durchgedrückt, sagen wir mal. Und ich durfte das alles fotografisch festhalten, was natürlich eine große Freude war. Und ich bin eben zu jedem einzelnen Schritt dieses Vorganges sozusagen immer wieder zu Markus in die Werkstatt gekommen. Ich habe es besonders genossen, die Atmosphäre einzuatmen, Damals war, glaube ich, auch dein Großvater und deine Großmutter waren sogar noch in der Werkstatt. Also es waren ganz besondere Momente und so hat sich ja sehr über die Jahre eine sehr schöne Freundschaft entwickelt.
Wieso ist aus dieser beruflichen Begegnung zwischen Ihnen beiden eine Freundschaft geworden?
Ich glaube, das, was wir teilen, ich weiß nicht, ob es dem Markus auch so geht, es ist einfach diese Passion für Details, für Genauigkeit, für Kunsthandwerk oder nicht Kunsthandwerk ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil das klingt dann so nach Töpferkurs oder so, sondern angewandte Kunst. Nee, also nein, was ich damit sagen will, ist, wir haben in Wien ja dieses wunderschöne Museum, das MAK, also Museum für angewandte Kunst. Und das ist genau das, was Markus Arbeit beschreibt sozusagen. Also das ist wirklich Handwerk natürlich, überhaupt keine Frage sozusagen. Er ist ein Meister, auch keine Frage. Aber ich glaube, es geht darüber hinaus und es ist Kunsthandwerk und angewandte Kunst.
Herr Scheer, reden Sie mit Peter Rigaud über Schuhe oder über Fotografie?
Die Symbiose mit Peter hat eigentlich damit auch begonnen, dass er mir eröffnet hat, dass es möglich ist, einen Schuh, wo ja kein Träger drinnen ist, den so zu fotografieren, dass er aussieht wie eine Persönlichkeit. Das hat mich so wahnsinnig fasziniert und jeder, der seine Fotos sieht und auch alle Schuhe, die er mittlerweile von uns fotografiert hat, der kann tatsächlich an diesem Bild einfach die Persönlichkeit riechen und das halte ich für ein unglaubliches Talent. Und das hat mich sozusagen an ihm so wahnsinnig fasziniert und das hat uns aber, glaube ich, auch so verschmolzen mit den Jahren.
Herr Rigaud, was hat dieser Mann bei Ihnen denn in diesen letzten 15 Jahren verändert? Also ich habe das Buch gelesen und er hat bei mir verändert, dass ich während des Lesens meine Füße massiert habe.
Also, ja, also verändert, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber nach dieser Sternreportage ist eben auch Markus an mich herangetreten und hat gesagt, könntest du dir nicht vorstellen, sozusagen die Schuhe auch zu fotografieren und dies und jenes. Und ich sagte, du, ich bin kein Stil-Fotograf, ich bin wirklich ein Porträtfotograf. Und eben, wie der Markus das auch so schön erwähnt hat, ist, ich sehe darin schon auch die Träger sozusagen, diese Schuhe. Und jeder einzelne Schuh ist eine Maßanfertigung. Und ich durfte ihn auch beobachten von dem Abnehmen der Füße zum Leisten zuschneiden, was ein sehr grober Akt ist. Es wird immer feiner und feiner. Und er legt da wirklich sein ganzes Herz und seine Seele in diesen Schuh. Und natürlich auch ein unglaubliches Wissen über das, was er tut. Und das zeichnet, glaube ich, einen Meister aus.
Super. Ein Freund und ein Freund am Sonntagvormittag. Peter Rigaud, Fotograf, als Überraschungsgast für Markus Scheer. Herzlichen Dank. Schönen Sonntag Ihnen.
Herzlichen Dank. Wünsche Ihnen noch einen schönen Vormittag.
Ja, herzlichen Dank. Grüße. Tschüss.
Wunderbar. Dann
ciao.
Schönes
Servus, Peter. Papa.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Guten Tag Ihnen und um es in der Sprache meines Gastes zu sagen, der erste Schuh ist fertig, die Hälfte ist geschafft, jetzt kommt der zweite. Eine Stunde haben wir noch. Markus Scheer, Schuhmachermeister in der 7. Generation. Ist es eigentlich so? Also macht man wirklich erst den einen Schuh fertig und fängt dann mit dem anderen an? Oder wie geht das?
Nein, also man baut immer einen Paar. Aber es gibt so eine alte Schuhmacherregel, dass man immer, während man den Paar baut, immer mit dem rechten anfängt und dann mit dem linken nachzieht.
Warum ist das so?
Das macht man eigentlich, um das optische Verständnis, um diese Feinheiten, die im Zusammenklang zwischen Augen und Gehirn einfach nicht durcheinander zu bringen. Und da ist es einfach gut, wenn einfach die Dinge immer in einer gewissen Ordnung liegen, die man sich ausmacht.
Und wenn es maßgefertigte Schuhe sind, dann ist es auch tatsächlich so, dass sie nicht gleich lang sind? Diese beiden Schuhe, der linke und der rechte?
Das Ziel ist es, das hinzubekommen, aber es könnte sein, dass Füße so unterschiedlich lang sind, dass man nicht alles kompensiert. Aber man muss möglichst nahe hinkommen, wenn man sonst das Gangbild verändern würde. Würde ein Schuh tatsächlich jetzt um einiges länger sein, würde ja dieser Schritt länger sein in seiner Distanz. Also das gilt schon auszugleichen. Es gibt immer wieder Gründe, dass man eben ganz bewusst, und das sind immer Dinge, die dann mit Schrittabwicklung und diesen Sachen zu tun haben, dass man da ein bisschen schummelt, ist aber alles etwas, was Sie als Außenstehende niemals erkennen würden.
Das sagt Markus Scheer, der ist noch bis 12 zu Gast. Wir reden über Schuhe und über sein Buch, Der Fuß weiß alles. Und wenn Sie wissen, wie viele Paar Schuhe in dieser Werkstatt von Markus Scheer in Wien pro Jahr, ungefähr haben wir vorhin gesagt, ne? Ungefähr hergestellt werden, dann können Sie sich jetzt versuchen bei uns an der Service-Hotline unter 0800 155 4 mal die 1. Wie viele Paar Schuhe werden in der Werkstatt in Wien jährlich ungefähr hergestellt? 0800 155 4 mal die 1. Und dann haben Sie die Chance auf so ein Buch. Ich bin gespannt, ob Sie das noch wissen.
HR1. genau meins.
Wir sind in der Stunde 2 des Talks in HR1. Markus Scheer ist zu Gast, Schuhmachermeister aus Wien. Wir sind, Herr Scheer, beim Fragebogen. Auch das weiß der Stammhörer. Ich gebe Ihnen so Halbsätze vor. Also ich mache jetzt quasi das Ping und Sie machen das Pong hinterher. Den Satz bitte einfach zu Ende machen. Ich lege mal los und sage, mein liebstes Privileg als Schuhmacher ist,
dass ich jeden Tag das machen kann, was ich wirklich liebe.
Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich
einen Mann, der langsam älter wird, aber irgendwie interessant bleibt.
Mhm. Ihre Mitarbeiter sagen, wenn sie nicht so aussehen würden, wie sie aussehen, dann kämen viele Frauen gar nicht in den Laden.
Echt? Spinnen die?
Also, wie groß? 1,85?
So, sehr
ungefähr. Ja. Dunkle Haare, blaue Augen, einfach mal nach Wien fahren, Schuhe machen lassen. Dann können sie mir in die Augen gucken. Ich hasse es, wenn.
Wenn mir meine Ungeduld einen Streich spielt.
Sind Sie das?
Ja, das ist ein wunderbares Talent, das aber hin und wieder ein bisschen schwierig ist. Ja. Mhm. Wenn man so von sich selber ein bisschen überholt wird, dann fühlt sich das manchmal gar nicht so angenehm an. Und dann braucht es ein bisschen, bis man wieder in die Spur findet.
Von den Füßen meiner Kinder habe ich gelernt, dass?
Dass die wahrscheinlich einer der großartigsten Körperteile sind. Füße sind einfach sowas Spannendes und sind wie ein Roman, der irgendwie nie aufhört und sind eine Attraktion, die mir wirklich das Herz warm macht.
Ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass wir eigentlich gar nicht kitzlig sind an den Füßen.
Ja, also das ist einfach so, dass wir untrainierte Sensoren als kitzlig empfinden. Also wir wären besser dran, wenn wir die trainieren würden, dass die ihren Job machen könnten.
Und Ihre Kinder kann man jetzt damit nicht mehr verrückt machen.
Also die sind nicht kitzlig, aber sie mögen es natürlich nicht immer, wenn man ihre Füße angreift. Also das ist ja jedem das Recht noch vorbehalten zu sagen, du, ich mag es jetzt nicht. Ja. Aber grundsätzlich sind sie nicht kitzlig.
Wenn ich eine Märchen- oder Fabelfigur sein dürfte, dann wäre ich gern.
Ich wäre gern ein Abenteurer. Einer, der einfach viel erleben darf, der irgendwie so durch die Welt dingelt und ständig Dinge entdeckt.
Ein halbes Pfund Butter kostet in Österreich ungefähr?
Keine Ahnung. Also einer meiner absoluten Schwachstellen wäre einkaufen gehen für den Alltag. Sie könnten mir einen Liter Milch um 20 Euro verkaufen.
Deutschland?
Mag ich extrem gern. Obwohl ich sozusagen das in Österreich immer nachgesagt wird, ja. Aber Lieblingsnachbarn, ne, finde ich einfach uns ganz nah und sehr verwandt.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass sie immer Gefahr läuft, dass die Leute zu dumm sind, zu verstehen, wie toll das ist.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Meine Frau und die dazugehörige Familie, die inzwischen entstanden ist.
4 Kinder haben Sie?
Bald 5.
Wann ist es soweit?
Im Anfang Juli.
Blumenwiese oder Skipiste?
Früher war es Skipiste, mittlerweile sind die Knie kaputt, ich würde die Blumenwiese nehmen.
Und da mussten Sie ja auch in so Skischuhe.
Ja, das hält man so ganz aus. Ich war auch viel in Kletterschuhen zum Beispiel, also das, für den Sport ist alles erlaubt.
Handy oder Festnetz?
Am liebsten keins von beiden.
Europa?
Ja, Wahnsinn, dass wir das erleben dürfen. Vielleicht sind wir die einzige Generation, die das wirklich so erlebt, wie es jetzt ist. Macht mir große Sorgen, ist aber eigentlich das wunderschönste Projekt, was wir auf diesem Planeten haben. Es wäre fein, wenn das noch mehrere Generationen als friedvoll erleben könnten.
Zu Hause, Hausschlappen oder Schuhe anlassen?
Gar nichts. Socken oder barfuß.
Und werden die Schuhe vor der Tür ausgezogen?
Ja. Und natürlich gleich mit einem Spanner versorgt, weil ein Schuh darf natürlich niemals ohne Spanner alleine herumstehen.
Soll man das auch machen bei einem, da kommen wir jetzt wieder zu den, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Schuhen. Ja, soll klar, man das auch, wenn man sich einen von der Stange kauft, auch so einen Spanner reinmachen?
Unbedingt. Leder ist ein lebender Werkstoff. Ja. Und irgendwie ist es ganz dramatisch für das Leder, wenn dann plötzlich sozusagen das Zuhause verloren geht, der Fuß geht raus und es ist nichts mehr drinnen. Das ist nicht gut.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit...
Entweder wirklich ganz allein mit meiner Frau, das ist eben, wenn man Familie gründet, dann wirklich Mangelware. Könnte auch sein, dass er mal Abend nur mit mir alleine recht nett wäre.
Und dann würden Sie womöglich ganz leise The Police Walking on the Moon hören oder auch das noch ausmachen?
Nein, ich würde das noch hören und dann würde ich es ausmachen.
Dann lasse ich Sie jetzt einfach mal für die nächsten 3,5 Minuten allein. Wir spielen den Musikwunsch von Markus Scheer, The Police Walking on the Moon. Er ist zu Gast im HR1 Talk. Wir reden über Schuhe im HR1 Talk mit Markus Scheer, Schuhmachermeister aus Wien. Und jetzt, Achtung, Klischee, Das Lieblingshobby der Frauen. Ist es ein Klischee oder stimmt es wirklich?
Schuhe? Oder?
Ja.
Ich dachte Handtaschen.
Auch. Aber Sie sind ja der Schuhchef. Wie viel Paar Schuhe braucht eine Frau?
Brauchen tun Männer, Frauen und Kinder immer das Gleiche. Da ist man bei in etwa 6 Paaren, sagt man, ist man top versorgt. Mhm. Ja, 2 für den Sommer, 2 für den Winter.
Jetzt sagt Schatz eher zu ihr also, über den Frühstückstisch. Siehst du, hast du es gehört?
Schließt ja nicht aus, dass man gerne was sammelt. Ja? Also es ist ja sehr interessant, dass Schuhe so gerne zu einem wirklichen Kunstobjekt, Sammlerobjekt oder so weiter werden. Damen gehen das mehr künstlerisch an. Männer wiederum ist ja interessant, dass ja Männer sich so wahnsinnig ungern trennen von Schuhen, die sie lange tragen. Mhm. Was auch irgendwie ganz was sehr sympathisch ist, weil die doch so viel vom Lebensweg gemeinsam mit einem gehen. Also die Dinge zu sammeln, halte ich für wunderbar.
Inwieweit unterscheidet sich denn, wenn Sie ansprechen und sagen, zum Gehen, dafür ist der Schuh ja da. Ich habe bei Frauen manchmal das Gefühl, die müssen alles können, nur nicht gehen.
Das Interessante ist ja, dass Absatzhöhen im Laufe der Jahrhunderte eher bei Männern höher waren und eben flacher geworden sind und dass Damen sozusagen exorbitant schneller in die Höhe geschnellt sind mit den Absatzhöhen. Also irgendwie ist das ja eine verkehrte sozusagen Geschichtsdrehung innerhalb von 300-400 Jahren zum Beispiel. Warum Frauen über diese magische Grenze, und das ist bei 7 Zentimetern, also wirklich absolut überschritten, wirklich drüber gehen, ist mir auch wirklich ein absolutes schleierhaftes Problem. Das verstehe ich auch nicht. Dass man das ganz gezielt und selten einsetzt, finde ich wiederum wunderbar und okay. Also ich fände es auch absolut lustig, wenn Männer das ab und zu probieren könnten, weil es ist schon irgendwie spannend, wenn man kurz für den Moment viel größer ist und irgendwie völlig anders ist. Also diese Verwandlungsneugier, also die finde ich schon super.
Sie sind in dieser Familie, in dieser Schuhmacherfamilie groß geworden. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie Ihre ersten maßgefertigten Schuhe an den Füßen hatten?
Also bei mir hat es ungefähr mit 5 Jahren gestartet. Wobei wir vorher wirklich viel darauf geschaut haben, dass wir einfach hauptsächlich irgendwo im Garten unterwegs waren. Und maximal im Kindergarten hat es angefangen, dass man eigentlich wirklich Schuhe gebraucht hat. Und so ab der Schule hat es bei mir dann angefangen, dass einfach der Großvater uns ausgestattet hat. Das war nicht immer ganz leicht. Für den Fuß fantastisch. Also ich habe einen topfitten und absolut gesunden Fuß.
Weil Sie maßgefertigte Schuhe als Kinder
haben. Weil ich von Anfang an dieses Potenzial einfach richtig eingeteilt habe. Im Grunde ist es ja nichts anderes wie ein vorausschauendes Planen, dass man sagt, irgendwann man schaut, dass ein Körperteil wirklich vom ersten Moment bis zum letzten Moment einfach wirklich gesund ist. Also es ist ja im Grunde eigentlich
eine Investition.
Eigentlich eine wirkliche sinnvolle Investition in Gesundheit. Ich habe immer ein bisschen darunter gelitten. Mein Großvater war irgendwie zu sparsam in dem Fall, dass er eben im Design sich ein bisschen mehr angestrengt hat. Also das würde ich aus heutiger Sicht ein bisschen bekritteln. Dass
dann, also Ihre Schuhe waren nicht hübsch?
Die waren schon hübsch, aber sie waren sozusagen der Norm. Und das ist natürlich ganz, ganz stark in dieser Schulzeit, dass einfach dieses Einsetzen der gesellschaftlichen Normen einfach einen wahnsinnigen Druck auf junge Leute ausüben. Und da wäre es ein bisschen netter gewesen, wenn er sich sozusagen ein bisschen mehr angelehnt hätte an das, was so auch allgemein üblich war, weil es einfach dann nicht so angenehm ist, wenn man dann zum Beispiel gehänselt wird, nur weil man irgendeine Farbe trägt, die niemand trägt oder so.
Der Unterschied zwischen dem Männer- und dem Frauenschuh, ich habe das bei Ihnen gelesen, eigentlich völlig verrückt. War Frauenschuhe tatsächlich sowas wie das Aufarbeiten von Abfall?
Nicht direkt, aber es war einfach so, dass die Grundversorgung sozusagen des Männerschuhs hat damit zu tun gehabt, dass der Mann entweder auf die Jagd gehen musste oder später dann auch in den Krieg ziehen oder sonst irgendwie am Feld arbeiten, dass man sozusagen dieser Priorität des Beschaffens von eben Nahrung oder so die Priorität gegeben hat und dort sozusagen die besten Stücke am Feld einmal verwendet hat. Und die Frau, die in ihrer sozusagen klassischen Rolle sich einfach um das gesamte Management des Zuhauses gekümmert hat, dann einfach aus den kleineren Stücken und natürlich auch, weil natürlich der Fuß dementsprechend kleiner war, dann eben aus den Resten bedient wurde. Es hat aber grundsätzlich keine Wertung gehabt, das war einfach ganz pragmatisch gedacht.
Markus Scheer ist zu Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Marco Schreil und mit Markus Scheer, Schuhmachermeister aus Wien. Er führt eine Familientradition weiter, die vor über 200 Jahren angefangen hat, nämlich 1816. Wenn man in Ihrem Geschäft diese 6 Generationen vor Ihnen als Bilder hängen sieht, habe ich mir vorgestellt, da hängt dann irgendwann auch Markus Scheer. Wenn die 12. Generation dort steht, was soll die denn über Sie erzählen?
Also wenn die ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund recherchieren, dann glaube ich, wäre es cool, wenn die sagen, ah, der Typ hat erkannt, da gibt es was zu bewahren, aber da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Und irgendwie hat er die Firma damals auf eine coole Reise geschickt.
Und er hat zu einem coolen Song getanzt, nämlich zu Rag & Bone Man, Human.
Da tanzen wir fast täglich im Auto, wenn wir mit den vielen Kindern eben zur Schule fahren. Da wird mein Radio quasi abgedreht, die Kinder zücken ihre Handys und fragen, darf ich heute ein Lied spielen? Und da ist Rag'n'Bone Man gerade der absolute Favorit meines kleinen Sohns.
Der Lumpensammler, der Rag'n'Bone Man. Genau. Den gibt's jetzt.
Cool.
Ja, Wunschmusik für Markus Scheer.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me.
Der HR1 Talk mit Markus Scheer, Schuhmachermeister in der siebten Generation vor unserer Sendung. Ich habe schon gesagt, habe ich mir ihr Geschäft angeguckt und wir haben gerade schon darüber gesprochen, Tradition und Moderne zu verbinden im 21. Jahrhundert. Worauf muss man da achten?
Man muss einfach nur authentisch bleiben. Wir brauchen überhaupt kein Theater rundherum. Wir brauchen einfach nur das tun, was wir ohne dies können. Wir müssen darauf aufpassen, dass das auch erhalten bleibt. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, junge Talente zu finden, die bereit sind, diese tausenden Geheimnisse einfach zu erobern. Und Handwerk lernen ist eine ganz spezielle Lebenseinstellung, die man braucht, die einfach ein wunderschönes Modell ist, weil man wird einfach, je älter man wird und je mehr man geübt hat, desto schöner und desto größer wird man beschenkt. Und das ist ein mitunter steiniger Weg bis dorthin, aber einfach ein wunderbares Erlebnis.
Königlich-kaiserlicher Lieferant, dieses K&K-Siegel zu haben. Jetzt strahlen Sie. Das zu sein, wie stolz macht Sie das, so was Besonderes jeden Tag erleben zu dürfen?
Ich lache immer nur deswegen, weil ich mit dem überhaupt nichts zu tun habe. Ich kann mir diese zwei Buchstaben ja nicht umhängen. Aber sie erinnern mich immer an etwas und das ist auch etwas, was ich von meinem Lehrmeister, meinem Großvater mitbekommen habe, dass es eigentlich gar nichts daran ändert, dass man absolut am Boden bleiben sollte. Und das K&K ist ja nichts anderes als eine Ehrung der Qualität, die man baut. Insofern ist der Titel uns völlig wurscht, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, quasi, wenn man einfach gute Qualität baut, dann kommt man weiter und kann man bestehen. Das erinnert mich eher, also ich lache, glaube ich, stellvertretend für die Generationen, die damals gelebt haben, weil für die war das damals einfach wahnsinnig großartig.
Das war ihr Urgroßvater, dritte Generation.
Es waren einfach drei Generationen eigentlich, die einfach auf diesem unglaublichen Niveau einfach mit solchen Persönlichkeiten irgendwie beisammen sein durften.
Wir können es ja mal sagen, also wenn der Scheer Schuhe für Kaiser Franz Josef gemacht hat, noch näher kann man ja einer Hoheit nicht kommen. Ne?
So ist es, ja. Und gibt ja auch die Geschichte zum Beispiel eben, dass der einer dieser ganz privilegierten Menschen war in diesem Stellenwert, in dieser persönlichen Beziehung zum Beispiel zum Kaiser Franz Josef, dass er sich wegdrehen durfte, wenn er den Raum verlassen
hat. Den Rücken zu wenden.
Genau, also das muss ein unglaublich tolles Gefühl gewesen sein einfach.
Es gibt eine Regel bei Ihnen, über die Toten darf man reden, über die lebenden Kunden nicht. Franz Kafka ist tot und bei Ihnen im Geschäft steht der Leisten von Franz Kafka und als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, zu seiner Zeit war der wahrscheinlich jetzt kein stinkreicher Typ. Er war ein Künstler, ein außerordentlich begabter Mensch, aber wahrscheinlich hat er nicht ganz viel Geld gemacht. Was für Menschen kommen zu Ihnen? Wer kommt zu Ihnen und sagt, ich hätte gern ein paar maßgeschneiderte Schuhe?
Das sind genau die gleichen wie damals. Das sind einfach Leute, die die bewusste Entscheidung treffen, dass sie das haben wollen. Ja, und uns ist es ja völlig gleich. Wir behandeln ja auch alle gleich, weil unser Job ist es einfach, was ganz Großartiges für die Füße zu produzieren. Und für mich eigentlich ist es fast steigt eine Persönlichkeit in der Wertschätzung, wenn man das Gefühl hat, für den ist das sozusagen richtig noch ein bisschen schmerzhaft im Sinne von, der muss wirklich viel sparen, um eben zu dem zu kommen, dass sind eher die Momente, wo wir Freude daran haben, dass wir das tun, was wir tun, als wenn jemand irgendwie ein Bündel Geld hinschmeißen würde. Mein Herz schlägt eher für den, der sich wirklich durchringen musste und der es wirklich hinterfragt hat und der es wirklich überprüft hat.
Wenn man mit Ihren Mitarbeitern spricht, dann sagen die, Markus Scheer ist der Chef bei uns, der die Türen aufgemacht hat, der was verändert hat. Es ist ein anderer Spirit in unserer Werkstatt. Was ist Ihre liebste Stelle? Wo sind Sie denn am liebsten?
Ich habe diese liebste Stelle nicht mehr. Das war früher das Lederlager, weil das einfach diesen unglaublich speziellen Geruch hat. Ich kann bis heute dort immer wieder Ecken und Momente entdecken und erleben, wo ich fast überrascht bin, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da war ich noch nie, das habe ich noch nie so wahrgenommen. Und es gibt ganz viele Stellen, die mich immer wieder berühren, weil auch so wahnsinnig viele Erinnerungen da drinnen sind. Da sind ja, weiß nicht, Hunderte an Seelen unterwegs. Ja? Allein diese historische Leistensammlung von 4000 Persönlichkeiten. Ja. Ich habe das Gefühl, die laufen dort alle herum. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, die meinen es gut mit mir. Ich habe mich früher manchmal ein bisschen gefürchtet dort vor diesen Geistern, die da irgendwo herumlaufen. Mhm. Und jetzt irgendwie sind wir alle Verbündete in einer Sache. Und deswegen machen wir auch gerne ein bisschen die Türen auf, weil es ein Kulturgut ist, das man gerne auch mal ein bisschen mehr nach außen tragen darf.
Markus Scheer ist Schuhmachermeister aus Wien zu Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Markus Scheer ist Schuhmachermeister in der 7. Generation in Wien. Die Firma Scheer ist der älteste noch aktive Schuherzeuger Europas. Sie sind Mitte 40. Wann ist eigentlich für einen Schuhmachermeister die produktivste, die beste Zeit?
Ich würde sagen, ich bin am Anfang dieser besten Zeit. Also man weiß, dass unter 10 Jahren Praxis quasi ist man irgendwie noch wirklich ganz ein großer Anfänger. Mhm. Ja, ich bin jetzt da ungefähr bei weit über 20 Jahren und schon langsam bekommt das eine wahnsinnig ruhige, besonnen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber eine sehr selbstsichere Phase fängt da jetzt irgendwie so an. Und ich bin mir relativ sicher, dass das eine Phase ist, die, sofern man gesund bleibt, ohne weiteres bis 70 sein kann. Man sagt irgendwie so, die größten Meister sind dann so an dem Höhepunkt so rund um 70. Ich laufe sozusagen meiner Hochblüte entgegen und wäre wahrscheinlich nicht aufs Abstellgleis gestellt. Das ist eigentlich eine schöne Perspektive.
Mhm. Dann bleiben wir mal dabei, dieses K&K-Siegel, dieser königlich-kaiserliche Hoflieferant zu sein. Also viele vor Ihnen haben das erarbeitet. Die waren Stars.
Also ich glaube wirklich, dass das damals Stars waren. Das waren ganz normale Dienstleister.
Ja.
Das ist in der Kultur so eingebettet.
Wie ist es denn mit Ihnen?
Das sind einfach geschätzte Dienstleister und genauso wie ich heute wahrgenommen. Ja, also ich bin weder ein bisschen berühmt noch sonst was, sondern ich bin unter einem ganz bestimmten Klientel sehr bekannt. Mhm. Ja, und ich könnte sagen, ich bin unter diesen paar Leuten, die sich auskennen, wahrscheinlich sogar weltbekannt. Aber es hilft mir auf meinem Lebensweg ganz wenig. Und das Schöne, wenn man was wirklich besonders gut kann, ist nur, dass man einfach weiß, man ist einer von wenigen, die das auf diese Art und Weise können. Aber das ist ein Gefühl, das man in sich trägt, das einfach ein sehr, sehr schönes ist. Das braucht sozusagen die Beobachtung von außen in der Form nicht.
Wenn Sie so darauf achten, dass Ihre Kunden selbst entscheiden, ob sie damit hausieren gehen, dass sie Scheerschuhe tragen, dass sie ein teures Produkt an den Füßen haben, ein wertvolles Produkt, Sie können ja nicht einfach so über von einer Straßenseite zur anderen grüßen, weil dann jeder Dritte denke, alles klar, der Müller-Meyer-Schulze, der kauft auch beim Scheer.
Also das tun ja Scheer-Kunden gar nicht. Also Scheer-Kunden sprechen sich ja nicht einmal selber gegenseitig an. Das ist ja ein reines Vergnügen für sich selber. Das ist ja nichts, womit man hausieren kann. Mhm. Weil was wollen sie denn erzählen? Dass sie ein neues, ein anderes Lebensgefühl haben? Das erzählen sie ja nicht irgendjemandem auf der Straße. Insofern sind wir das völlig falsche Produkt, um anzugeben und um laut irgendwie auf der Straße herumzulaufen. Und wenn Sie einen Scheer-Kunden fragen, entschuldigen Sie, haben Sie Scheer-Schuhe, wird es Ihnen eher passieren, dass der Scheer-Kunde sagt, nein, das ist ein günstiger Schuhmacher aus Ungarn.
Der Fuß weiß alles, heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Auf Seite 82 musste ich schmunzeln. Da steht, Zitat, wie soll ich sagen, der Schuhmacher führt ein schönes Leben auf leisen Sohlen. Was ist denn so schön?
Ein nützliches Produkt aus einem der geilsten Materialien, das auf der Welt verfügbar ist, nämlich aus Leder bauen zu können und das mit den eigenen Händen und sonst nichts anderes zu brauchen, das ist einfach herrlich. Ich brauche ganz wenig.
Ja. Dann werden Sie es doch bitte schaffen, einem oder einer dieser 5, die es bald sind, diesen Satz, der auf Ihrer Homepage steht, anständig zu übersetzen. Da steht nämlich, Markus Scheer sieht es als seine Herzensangelegenheit, dass dies vielleicht auch noch von der 8. Generation weitergetragen wird. Sie werden das doch schaffen zu sagen, Kinners, einigt euch, oder? Zeigt sich da schon jemand?
Völlig sinnlos mit Generationen von heute zu machen. Also wir haben 2 ganz eindeutige Leitsätze im Grunde, meine Frau und ich, die wir auch so verfolgen. Und das eine ist, wir vermeiden den Satz, Papa muss arbeiten gehen, weil die wissen, dass ich viel arbeite, aber sie wissen eigentlich, dass ich das wirklich aus wirklicher Liebe zu diesem Handwerk mache. Und das zweite ist, wir beobachten die Kinder, ob sie gerne zu uns zu Besuch kommen.
In die Werkstatt.
Ob sie diesen Ort gerne mögen. Alles andere ist eine Sache von Talenten, von Interessen. Und ich wäre auf jeden Fall meinen Job quasi gut machen und ein gutes Angebot machen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Zu mehr, glaube ich, habe ich gar nicht das Recht.
Es ist gute Tradition, dass unsere Gäste zum Ende der Sendung etwas auswendig aufsagen dürfen, wenn sie mögen. Einen Satz, einen Vers, eine Lebensweisheit, um noch so einen letzten Eindruck zu hinterlassen. Sie können jetzt quasi ihren Scheer-Stempel auf die Sohle hauen, wenn Sie mögen.
Ich habe da nur eins, der mir gerade in den Kopf kommt. Es ist schön, wenn man beweglich bleiben darf, so würde ich das eigentlich sagen.
Schön, dass Sie da waren. Markus Scheer, Schuhmachermeister aus Wien. Ich glaube, ich habe in den letzten 2 Stunden viel über Schuhe gelernt, aber vor allem auch sehr viel über Leidenschaft. Und das ist sehr schön, wenn man das vielleicht auch auf ein anderes Handwerk übertragen kann. Herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren. Markus Scheer, Dankeschön.
Danke fürs Dasein.
Das war unser Talk für heute. Ich heiße Marco Schreil. Nächsten Sonntag gibt es natürlich einen neuen. Machen Sie es hübsch.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.